Transtastic. Eine envy-galaktische Radiosendung mit Lila Sophia und Daniel Ciano.
Herzlich willkommen zur fünften Sendung des Transradios beim Pink Channel auf Tide Radio in Hamburg. Hauptsache nicht Anke. Hallo Daniel.
Hallo Cornelia. Ist das wirklich schon die fünfte Sendung? Man glaubt es kaum.
Wir hatten Wahnsinn. Uns eigentlich vorgenommen, nur 4 Sendungen in diesem Jahr zu machen, aber wir werden 6 Sendungen in diesem Jahr machen und wir werden am 30.12. das Jahr mit queeren Radiosendungen beschließen hier in Hamburg.
Das klingt fast schon nach einer kleinen Silvesterparty. Klasse, ich freue mich drauf.
Was haben wir heute vor, Daniel?
Ja, als allererstes werde ich eine kleine Rede abspielen, die ich gehalten habe zum Gedenken an Malte, der zu Tode gekommen ist durch einen transphoben Übergriff. Da hatten wir eine kleine Gedenkveranstaltung am 3.9. Und als nächstes hatten wir eine Protestveranstaltung, würde ich sie eher nennen. Da ging es um das Todesurteil an 2 lesbischen AktivistInnen im Iran. Vor der iranischen Botschaft, da hat Karin Klipp vom Lesben-Netzwerk eine ziemlich gute Rede gehalten.
Ich habe auf der niedersächsischen Transtagung im Oktober in Lüneburg mich mit Robin Ivy Osterkamp unterhalten. Dann habe ich mich mit Isabel Melcher vom Vorstand des VLSP unterhalten im Mai auf der Jahrestagung, und zwar über die Situation von Transkindern. Das ist ja im Moment ein ganz wichtiges und heiß diskutiertes öffentliches Thema. Und im Anschluss daran bringen wir ein Interview mit Axel Bach und Sophie Schulenburg, das ich anlässlich der Jahreskonferenz des Netzwerks Recherche hier in Hamburg beim NDR mit den beiden geführt habe. Und zwar geht es um die Fragestellung, wie transgeschlechtliche Menschen in den Medien behandelt werden.
Alle sind genervt von TERFs.
Und dann haben wir eine Menge Musik für euch und wir starten jetzt mit Kerosin 95, ein Titel aus dem ersten Album, das heißt gleich auch Volume 1 aus dem Jahre 2021, und das ist der Titel Nie wieder fühlen, den wir als ersten Titel auf der Mahnwache von Malte gespielt haben.
Schön, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr da seid, dass so viele von euch da sind. Ich bin wütend. Wütend, weil Arschlöcher auf dieser Welt rumlaufen, die es wagen, Lesben mit bösen Begriffen zu beleidigen. Wütend, weil solche Arschlöcher Gewalt anwenden, und wütend, weil solche Arschlöcher nicht einmal davor zurückschrecken, jemanden dabei zu töten. Und mich macht auch verdammt wütend, dass TERFs auf Twitter sich erdreisten, einen ins Koma geprügelten Transmann als Frau zu bezeichnen. Diese Wut brauche ich gerade, um meine Trauer aushalten zu können. Denn darum sind wir heute auch hier. Malte C., der sich heute vor einer Woche auf dem CSD in Münster couragiert jungen, erwachsenen Typen entgegengestellt hat, die zuvor Lesben bedroht und beschimpft hatten. Daraufhin wurde er von einem der Typen brutal niedergeschlagen. Malte musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Bis zuletzt rang man im Krankenhaus um sein Leben und er selbst rang auch um sein Leben. Gestern früh hat uns die entsetzliche Nachricht erreicht, dass Malte seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Ich kannte Malte nicht, aber ich weiß, dass er bereits Testosteron bekam und seine Mastektomie hinter sich hatte. Ereignisse, die ich mit ihm teile, und daher weiß, dass der 25-Jährige sich auf dem Weg in sein eigenes Leben befand. Ich weiß von ihm auch, dass er im Verein Trans Inter Münster aktiv war, also sich genau wie ich für ein besseres Miteinander hinter den Menschen und gegen Gewalt einsetzte, was sein mutiges Einschreiten ja durchaus beweist. Das, was ihm passiert ist, ist transfeindliche Gewalt, queerfeindliche Gewalt und nichts anderes. Kein aus Versehen. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht fassen. Und ich will es auch nicht wissen, obwohl ich es leider eben doch besser weiß, dass es Menschen gibt, die einem dieses Leben so sehr vergönnen. Dass sie Gewalt ausüben. Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Lesben, Gewalt gegen Trans, Inter- und nicht-binäre Menschen. Gewalt gegen Schwule und Bisexuelle. Der Täter wurde gestern Nachmittag am Bahnhof in Münster gefasst. Entschuldigte, der Verdächtige wurde ich korrigiert. Und heute dem Haftrichter vorgeführt. Ich hoffe, er erfährt seine gerechte Strafe. Wir leben in einer Zeit des, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, wie gefährlich Worte sein können, dass Worte zu Taten werden können, zeigt die Statistik. Homofeindliche Angriffe sind 2021 um 50% gestiegen auf 870 Delikte. Angriffe aufgrund des Geschlechts beziehungsweise der geschlechtlichen Identität sind sogar um 66% gestiegen auf 340 erfasste Delikte. Bis zu 90% der Fälle werden aber nicht erfasst oder nicht richtig eingeordnet. Deshalb ist es total wichtig, dass ihr queerfeindliche Gewalt zur Anzeige bringt. Immer. Es ist völlig egal, ob es zu einer Verurteilung führt oder nicht. Es ist total wurscht, ob das nur alltäglicher Scheiß wie schwule Sau oder Transe ist. Oder Gewaltandrohung oder tatsächlich begangene Gewalt. Zeigt das immer an. Immer. Zeigt alle an. Denn es reicht. Steht füreinander ein. Schaut die Malte nicht weg. Talk, hold tight. Together we survive.
Auch wenn das hier ein Transradio ist und es hier tatsächlich um Transinhalte geht und gehen sollte, ist es uns natürlich wichtig, auch die Belange von anderen queeren Personen, hier in diesem Fall von Lesben, mitzubeleuchten. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht vorenthalten, dass es auch wichtige Informationen über Transsexualität im Iran gibt. Im Iran ist es so, dass seit Mitte der 80er Jahre transsexuelle Menschen offiziell vom Staat anerkannt werden und ihnen auch erlaubt wird, sich geschlechtsangleichenden Maßnahmen zu unterziehen. Es wird sogar von den öffentlichen Kassen zu 50% bezahlt und die Geschlechtsangleichung wird in allen offiziellen Dokumenten vermerkt. Das hat mich sehr erstaunt. Nun ist es aber so, dass im Iran Homosexualität verboten ist und deshalb insbesondere transweibliche Personen, die möglicherweise gar nicht transweiblich sind, sondern schwul, dass denen quasi vorgeschrieben wird, sich als transsexuell anzugleichen, um Beziehungen und Liebesbeziehungen mit Männern führen zu können. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Zwangstranssexualität. Nichtsdestotrotz, im Iran werden die zweithäufigsten Operationen an Transpersonen durchgeführt nach Thailand. Also am häufigsten ist es in Thailand. Seit 2008 sind es weltweit die meisten Geschlechtsangleichungen, die dort durchgeführt werden. Transmänner sind im Iran von der Wehrpflicht ausgenommen. Sie werden als psychisch gestört eingestuft und in ihren Militärausweisen, die dort jedermann mit sich tragen muss, wird ein Gesetzestext aufgeführt, der ihre Befreiung dokumentiert, wodurch sie bei Kontrollen als schwul oder transsexuell identifiziert werden. Dieses setzt sie natürlich der Gefahr von Diskriminierung aus und führt teilweise zu massiven körperlichen Misshandlungen. Ich finde das wichtig, dass wir das einmal gehört haben, dass Transsexualität in manchen Ländern möglicherweise als anerkannt gilt, aber dennoch nicht grundsätzlich als positiv zu betrachten ist.
Bevor wir Karins Rede hören, gibt es den Titel.
Eva mich schon eingeführt hat, mein Name ist Karin Klipp, ich bin Teil des Lesbennetzwerks Hamburgs und arbeite beim Lesbenverein Intervention auch. Bei der Netzwerkstelle Lesben. Dankeschön. Und wir sind, Und wir sind hier, um die sofortige Freilassung von Sarah, Siddiqui, Hamadani und Elham Shukr zu fordern. Zwei im Iran zum Tode verurteilten LGBTIQ-AktivistInnen. Ihnen gilt unser Mitgefühl und unser Dank für ihren Mut, sich für die Rechte von LGBTIQ einzusetzen, unter Bedrohung ihres Lebens. Im Mai 2021 hatte die lesbische Aktivistin Sarah Siddiqui Hamadani bei der BBC Persian ein Interview gegeben. Sie berichtete von den starken Repressionen gegenüber der LGBTIQ-Gemeinschaft. Vor ihrer dann folgenden Inhaftierung im Iran konnte sie noch ein Video an SixRank, das iranische lesbische und Transgender-Netzwerk, senden. In der Einzelhaft wurde ihr nicht geschlechtskonformes Aussehen zugeschrieben. Ihre Geschlechtsidentität kritisiert, ihr wurde mit Sorgerechtsentzug ihrer Kinder gedroht. Nach ihrer Verhaftung wurde ihr Telegram-Kanal gehackt und darin die Werte der islamischen Familie propagiert. Laut Taz-Interview mit Shadi Amin, sie ist auch Teil des Netzwerks SixRank, wurde sie nach der Verhaftung in ihrer Isolationshaft unter Druck gesetzt, Geständnisse abzugeben. Sie hat sich dem widersetzt und ist bis heute in ihrer Aussage standhaft geblieben. Welcher Mut, also es ist wirklich toll, was sie da tut. Es ist sehr unterstützenswert, finde ich. Und auch Elham Shukr wurde massiv unter Druck gesetzt und zu Geständnissen gezwungen. Sie hatte unter anderem einen TikTok-Kanal und hat ihre Botschaften zu LGBTIQ dort versendet. Es wurde bis zu über eine Million Mal gesehen. Im Iran sind laut Amnesty International in diesem Jahr bereits über 250 Personen hingerichtet worden. Und das im ersten Halbjahr 250 Personen. Das heißt, an jedem Tag mehr als eine Hinrichtung. Weltweiter Protest ist dringend nötig, um auf diese brutalen Menschenrechtsumgehungen und Verletzungen hinzuweisen und sie zu stoppen. Frauenrechte sind so gut wie nicht existent. Dies bewies auch der schockierende Tod, die Ermordung von Mahsa Amini, 22 Jahre alt, die Mitte September in Teheran festgenommen wurde und weil sie angeblich den Hijab nicht vorschriftsmäßig getragen hat, starb sie wahrscheinlich an den Folgen ihrer Haft, an Folter, also es war Mord. Im ganzen Land, das wisst ihr, gibt es starke Proteste, die Demonstrantinnen riskieren ihr Leben dabei und wir senden ihnen unsere Kraft und ihre Unterstützung und wir bedanken uns für ihren Mut, unter diesen Umständen auf die Straße zu gehen. Bedrohungen, Demütigung, Drangsalierung, körperlich, verbale und psychische Gewalt, das komplette Aushebeln der eigenen Selbstbestimmung, sexuell, geschlechtlich, als Frau, als Lesbe, als LGBTIQ-Mensch, Person, Gefängnis und Folter sind an der Tagesordnung. Und auch die Todesstrafe sind die Folgen eines brutalen Unrechtssystems, Regime. Und das nicht nur im Iran. Das ist unaushaltbar, brutal und Schweigen unterstützt zutiefst patriarchale, Frauen- und LGBTIQ-verachtende diktatorische Regimes und rechte Regierungen. Staatlich gelenkte Femizide sind Realität. Die Verfolgung und Ermordung von LGBTIQ auch. Wir treten dem entschieden entgegen. Hinrichtungen müssen gestoppt werden, weltweit. Die Rechte für LGBTIQ müssen etabliert werden. Frauenrechte müssen etabliert werden. Die Unterstützung von LGBTIQ-Rechten muss entkriminalisiert werden. Freiheit für Sarah und Elham. Sofort.
Ja, Cornelia, du warst ja auf der vierten niedersächsischen Transtagung in Lüneburg und hast dort spannende Menschen interviewt und hast einen Beitrag mitgebracht. Was hast du uns da mitgebracht?
Ja, ich habe Robin Ivy Osterkamp gefragt, wie aus Robin Ivys Sicht die Trans-Tagung gewesen ist, damit wir hier einen O-Ton in unserer Sendung haben dazu.
Ja, prima. Bevor wir diesen Teil abspielen, dieses Interview abspielen, machen wir noch ein bisschen Musik von Sir Mantis. Sir Mantis hat uns doch auch bei Instagram geschrieben, Cornelia. Magst du das mal vorlesen?
180 Grad ist erst einen Monat draußen und ich habe die süßesten und manchmal auch traurigsten Nachrichten von euch bekommen. Ihr habt meine Musik gehört, wenn jemand euch schlecht behandelt hat und ihr wütend wart. Auf der Mahnwache in Hamburg zu Maltes Tod. Ich hatte Gänsehaut und Tränen bei der Info.
Oh, mir geht das Herz auf. Danke, Sir Mantis, und Grüße gehen raus an dich.
Die vierte niedersächsischen Trans-Tagung in diesem Jahr findet sie in Lüneburg statt. Und neben Daniel Masch hat Robin Ivy Osterkamp die Veranstaltung im Wesentlichen mit organisiert. Magst du uns ein bisschen über deine Eindrücke zu dieser Veranstaltung sagen?
Ich muss sagen, ich bin positiv, überrascht will ich nicht sagen, das klingt, als wenn ich erwartet hätte, dass es nicht gut wird. Aber vor allem in Bezug auf das letzte Jahr, wo wir das Ganze online stattfinden haben lassen müssen aufgrund von Corona, freue ich mich einfach, dass dieses Jahr wir mit über 50 Leuten hier zusammenkommen und zusammen in die Workshops gehen und uns Vorträge und Lesungen anhören und zusammen vernetzen und eine gute Zeit haben.
Gibt es für dich ein Highlight in dieser Veranstaltung? Gibt es da einen inhaltlichen Schwerpunkt?
Ich müsste jetzt fragen, was ist kein Highlight an dieser Tagung? Ich persönlich fand aber besonders die Keynote zum Thema politisches Transsein total gut und wichtig, vor allem dadurch, dass wir jetzt in letzter Zeit so viel Transfeindlichkeit sehen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es mehr wird per se, aber es wird einfach sichtbarer. Dadurch fand ich es einfach nochmal super wichtig, da auch einen Schwerpunkt drauf zu legen, zu sagen, diese Sachen werden sichtbarer, aber wir werden auch sichtbarer und wir können das zusammen durchstehen und wir sind gemeinsam stark. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message und entsprechend würde ich das, ja, wenn ich mir ein Highlight raussuchen müsste, dann wäre es wohl das.
Das Selbstbestimmungsgesetz spielt in der politischen Debatte eine große Rolle. Hat das in der letzten Zeit in deiner Arbeit eine Rolle gespielt und in welcher Form?
Natürlich bin ich da möglichst immer auf dem Laufenden, aber im Moment ist ja so, es wartet so ein bisschen, beziehungsweise es ist ein bisschen ein abwartender Moment, wie es weitergeht. Ich meine, wir haben ja dieses Eckpunktepapier, aber dieses Eckpunktepapier selbst ist ja im Endeffekt noch nichts Verbindliches, ist ja nichts, worauf wir uns so richtig berufen können, aber die Hoffnung ist natürlich schon, dass wir nicht mehr lange warten müssen, bis das Selbstbestimmungsgesetz kommt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dadurch, dass wir darüber mehr diskutieren, dass es nicht so direkt sich in meiner Arbeit widerspiegelt, sondern eher indirekt dadurch, dass mehr Leute auf das Thema aufmerksam werden und mehr Leute merken, dass es an der Zeit wird, sich zu informieren und ins Gespräch zu kommen über Transpersonen und auch über Interpersonen. Also das merke ich auch so ein bisschen in meiner Partnerstelle sozusagen, Partnerinnenstelle von der Landeskoordination Inter in Verbindung mit dem Verband Intergeschlechtliche Menschen e.V., Landesverband Niedersachsen, dass auch da die Anfragen steigen. Und ich glaube, dadurch, dass das Selbstbestimmungsgesetz mehr diskutiert wird und eher ein Thema ist, spiegelt sich das so eher in der Arbeit wieder.
Es gibt ja so zwei Dialogrichtungen. Die eine Dialogrichtung ist die Community untereinander, aber die andere Richtung ist nach außen gerichtet. Wie schätzt du beide Situationen ein? Wie diskutiert die Community untereinander und wie ist die Diskussion nach außen und könnte oder müsste sie sogar verbessert werden nach außen?
Ich glaube, dass wir untereinander schon in manchen Punkten ein bisschen besser kommunizieren könnten und ein bisschen mehr gemeinsam auftreten können. Ich verstehe natürlich aber auch, dass natürlich wir alle irgendwie verschiedene Vorstellungen und verschiedene Wünsche an das Selbstbestimmungsgesetz haben. Würde mir aber manchmal trotzdem wünschen, dass diese Konflikte vielleicht eher intern ausgetragen werden, weil ich glaube, dass sie uns schon manchmal ein bisschen schwächen können, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass diese Konflikte irgendwie dazu führen, dass irgendwie politische Kampfführung kann man es auch nicht nennen, aber politische Strategie zugrunde geht. Ich denke, es gibt immer ein bisschen Verbesserungsbedarf. Dabei würde ich es belassen.
Ja. Vielen Dank.
Aber warum?
Im Mai waren wir bei der Jahrestagung des VSP in Bad Urach. Dort haben wir an spannenden Workshops teilgenommen und auch eingegeben. Und unter anderem hast du einige spannende Interviews geführt. Mit wem so?
Das ist der Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie.
Begeistert, wie du das hinbekommst.
Nicht wahr? Und ich habe mit dem Vorstandsmitglied Isabel Melcher gesprochen. Isabel Melcher ist Psychotherapeutin und sie arbeitet mit transgeschlechtlichen Jugendlichen. Und über dieses Thema haben wir gemeinsam gesprochen. Aber bevor wir uns das Interview, was ich mit ihr geführt habe, anhören, kommt jetzt das dritte Lied, was wir auf der Mahnwache für Malte gespielt haben. Das war Rio Reiser aus dem Album Keine Macht für Niemand von Tonsteine Scherben aus dem Jahre 1972. Der Titel Der Traum ist.
Isabel Melcher, bin Asabi für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Gesprächspsychotherapie, systemische Therapie in eigener Praxis in Ulm tätig. In verschiedenen Landesprojekten involviert, auch in der Jugendarbeit involviert, vor allem im Transbereich mit einer eigenen großen Jugendgruppe mit über 125 Kids und Jugendlichen und sonst auch im Beratungsnetzwerk LSBTTQ in Baden-Württemberg sehr aktiv und auch in der Online-Beratung.
Seit wann machst du das mit eigener Praxis?
Die eigene Praxis habe ich jetzt so seit 2,5 Jahren, glaube ich. Davor war ich in der Landesberatungsstelle tätig, die ich auch ursprünglich konzipiert habe in Baden-Württemberg. Und das habe ich über mehrere Jahre gemacht. Ich glaube, insgesamt 5 oder 6 Jahre. Davor war ich in verschiedenen anderen Projekten tätig. Aber eigene Praxis jetzt so seit 2,5 Jahren.
Du arbeitest mit Transjugendlichen und...
Ja, Transjugendliche, nicht-binäre.
Jugendliche. Okay. Die stehen ja im Moment sehr im Fokus der öffentlichen Debatte. Nimmst du das wahr?
Ja, total. Also ich denke tatsächlich, dass das im Moment sehr viel Beachtung bekommt aus verschiedensten Gründen. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist es immer gut, diese Beachtung zu haben und vor allem was machen oder was versuchen Menschen damit zu erreichen. Weil es ist ja nicht so, dass das eine Entwicklung ist, die jetzt plötzlich stattfindet, sondern das hat es ja immer gegeben. Es wird nur jetzt von einzelnen Personen versucht, damit Behauptungen oder Darstellungen irgendwie Einfluss auch auf eine öffentliche Meinungsbildung zu nehmen. Und das finde ich manchmal wirklich schwierig auszuhalten. Und ich glaube auch, dass das für die Jugendlichen schwer ist, das auszuhalten, weil oft hat man ja doch als Transperson eher diesen Wunsch, guckt gar nicht so genau hin. Also dieser Vorwurf, der ja so oft kommt, man möchte sich damit nur in Szene setzen, das trifft halt einfach nicht zu. Für die allermeisten ist es ja eigentlich gewünscht, dass sie einfach nur sie selber sein können und gar nicht diese Beachtung in diesem Maße eigentlich bekommen, wie sie jetzt im Moment manchmal da ist. Und ich glaube, das ist schwer auszuhalten.
In der öffentlichen Polemik, so will ich das mal formulieren, wird ja vom Hype geredet, also von den verwirrten Jugendlichen. Also sowohl den Hype als auch die verwirrten Jugendlichen. Also, wie würdest du darauf antworten?
Mit mehreren Sachen würde ich darauf antworten. Erstens würde ich es gar nicht als Hype beschreiben, denn so wirklich wahnsinnig haben sich die Zahlen nicht verändert. Was wir im Moment beobachten ist, dass es ganz klar eine Verschiebung auch des Zeitpunkts des Coming-outs ins Jugendalter gibt. Das ist so. Dafür stagnieren unsere Erwachsenenangebote im Moment deutlich. Das heißt, es ist auch einfach eine Entwicklung, die wahrscheinlich über ein paar Jahre anhalten wird und dann wird sich das zumindest nach meinem Verständnis auf die gleichen Zahlen einpendeln, die es davor eben auch gab, weil es diese Zahl immer schon gab. Es gab immer schon Transpersonen, nicht-binäre Personen, genderqueere, genderfluide Personen. Das ist ja nichts Neues. Die Tatsache, dass es durch Veränderungen sowohl im Bereich Verfügbarkeit von Informationen, fachliche Diskurse, Diskurse in der Gesellschaft, dass die dafür sorgen, dass Kinder, Jugendliche deutlich jünger diesen Mut haben, auch nach außen zu treten. Das ist eine Entwicklung, die haben wir tatsächlich. Aber in den gesamten Zahlen lässt sich dieser Hype einfach nicht bestätigen. Und das ist halt eine subjektive Wahrnehmung, die da gerade passiert. Und ich glaube, wenn man das im Ganzen betrachtet, würde man noch relativ schnell merken, dass es da gewisse Faktoren gibt, die einfach für diese Gegebenheit sorgen. Und wenn man sich dann die Gesamtzahlen ansieht, wird man merken, dass es diesen Hype nicht gibt. Aber damit lässt sich halt ganz schlecht Polemik betreiben oder Einfluss auf eine öffentliche Meinungsbildung nehmen.
Und verwirrt? Erlebst du deine Jugendlichen verwirrt?
Nö, eigentlich erlebe ich den in vielen Fällen sehr klar. Also verwirrt, ich glaube, wir sind alle manchmal verwirrt, da nehme ich mich nicht aus. Was ich viel schöner finde, ich erlebe meine Jugendlichen untereinander als super supporten und unterstützen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großer Unterschied, wenn ich an meine eigene Kindheit oder Jugend denke. In meiner Zeit gab es noch keine Trans-Jugendgruppen. Das gab es nicht. Ich habe über so viele Jahre gedacht, ich bin komplett allein damit und habe auch vieles irgendwie für mich hinkriegen müssen und erkämpfen müssen. Und allein die Tatsache, dass es heute queere Jugendangebote gibt, auch wenn wir in den Anfängen sind, aber zumindest gibt es inzwischen erste auch finanzielle Förderungen für queere Jugendprojekte. Viel zu wenig, vor allem wenn man das mit den anderen Bereichen der Jugendhilfe vergleicht. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist ein kleckerles Betrag. Aber es passiert was. Und vor allem gibt es mehr und mehr Angebote. Auch wenn es überwiegend in den größeren Städten noch ist, passiert da was. Das heißt, ich finde Kontakt zu anderen. Ich kann mich austauschen. Man kann sich gegenseitig supporten und unterstützen. Und das ist, glaube ich, was total Wertvolles und Wichtiges und auch was Selbststärkendes.
Wenn du an körperliche Transitionsmaßnahmen denkst, wie siehst du das in Bezug auf Jugendliche? Siehst du da Voraussetzungen?
Über welche denkst du jetzt konkret nach? Also es gibt Dinge, die sehe ich vergleichsweise unkritisch, gerade wenn es auch um die Pubertätsblockung geht, weil ich da sage, dass für mich immer der wichtigste Faktor ist, den Leidensdruck für das betreffende Kind, den betreffenden Jugendlichen zu reduzieren. Wenn es um operative Maßnahmen geht, das weißt du ja selber, ist es eigentlich im Moment sowieso nicht wirklich möglich, die vor dem 18. Lebensjahr zu machen. Das heißt, das, was da passiert, auch in den Äußerungen, die es ja manchmal gibt, die halte ich für total abwegig, weil diesen Vorwurf, dass das Selbstbestimmungsgesetz es plötzlich Kindern und Jugendlichen erlauben würde, OPs bereits ab 14 durchzuführen, ist eigentlich absurd, weil der Gesetzgeber kann nicht in diese medizinisch-therapeutischen Entscheidungsprozesse hineinwirken. Das Ganze wird ja über sowohl medizinisch-therapeutische Leitlinien wie Erwartungen der Krankenkassen wie im therapeutisch-medizinischen Handeln geprägt. Also dieser Vorwurf, den halte ich für total absurd und mich würde auch immer interessieren, woher das kommt, woher diese Behauptung kommt, dass das so einfach möglich wäre, denn das ist es nicht.
Ich würde zwei Abschlussfragen stellen. Uns beschäftigt das, du hast es schon angesprochen, das Selbstbestimmungsgesetz. Wie stehst du zum Selbstbestimmungsgesetz? Und
ich hätte es lieber gleich, also es ist schon schwierig auszuhalten, dass es mehr und mehr nach hinten verschoben wird und ich hätte es lieber sehr schnell, ja.
Und Altersgrenzen und Beratungspflicht oder keine?
Ich würde mich auch, was diesen formal juristischen Aspekt der Namens- und Personenstandsänderung angeht, absolut gegen eine Altersgrenze und gegen eine Beratungspflicht entscheiden, weil ich es in diesem Kontext nicht für notwendig erachte.
Ja, vielen Dank.
Ich grüße und bedanke mich bei unseren Müttern von der Dyke Edition, Ricarda und Claudia. Viel Liebe an euch.
Die eine ganz tolle Sendung gemacht haben.
Oh ja, besondere Sendung. Vor allem eure Musikauswahl gefällt mir dieses Mal besonders gut. Ich grüße und bedanke mich ganz besonders auch beim 8. März-Bündnis Zura und Queer Amnesty International für euren tollen Aktionismus und eure Zusammenarbeit mit NB Galactic und Transtastic. Ihr seid großartig. Ich grüße Lila Sophia für die Liebe. Wir lieben dich. Und Saskia Lavoe von Schrottgrenze für die Jingles. Vielen, vielen Dank. Und bei Jeanette möchte ich mich bedanken fürs Sharepick. Grüße und Liebe an euch gehen raus.
Es folgt das Interview, das ich mit Axel Bach und Sophie Schulenburg geführt habe. Axel Bach ist Vorstand im Bund lesbischer und schwuler Journalistinnen. Und Sophie Schulenburg hat die Redaktion von Die Story, Trans, der schwierige Weg ins eigene Geschlecht gemacht. Beide arbeiten beim WDR. Und wir steigen ein mit der Frage, die ich Axel gestellt hat. Was ist mit der Veranstaltung auf der Jahrestagung Netzwerk Recherche aus diesem Jahr zu tun hat, die wir drei gemeinsam gemacht haben? Vorsicht, Vorurteil, recherchieren zu Transgeschlechtlichkeit, Tipps und Fallstrecke. Aber bevor wir dieses Interview hören, hören wir von Kerstin Ott aus ihrem 5. Album, das in diesem Jahr erschienen ist, Best Ott, den Titel Mädchen.
Das war ein Angebot vom Netzwerk Recherche als Reaktion auf die Petition von Transmedienwatch. Die haben das also selbstständig sozusagen erkannt, dass das ein Thema sein könnte und haben mich dann gefragt, ob ich jetzt als jemand, der im Vorstand ist vom Bund lesbischer und schwuler JournalistInnen, die Veranstaltung halt organisieren und moderieren möchte. Und da habe ich gesagt, ja, ich halte das auch für ein sehr wichtiges Thema. Lass uns das mal machen, auch wenn es jetzt dann schon recht kurzfristig war.
Ja, du hattest ja einige Präjudizien, wie diese Veranstaltung stattfinden könnte oder welche Themen hier kontrovers diskutiert worden sind. Meine Wahrnehmung war, dass es dann doch anders kam, als du erwartet hast. Kannst du so die Differenzen benennen?
Ja, also meine Grundeinschätzung war, wir wissen nicht, wer und wie viele Leute im Publikum sind. Und deswegen hatten wir ja schon in der Vorbereitung auch mal gesagt, wir haben mal so ein paar Materialien sozusagen, die wir dann anbringen können. Und hier war es ja so, dass wir ja schon, ich sag mal, auf Hauptseminarsniveau diskutiert haben. Das waren Diskussionen, die ich so aus meinem Bekanntenkreis überhaupt nicht kenne, also auch aus dem Kolleginnenkreis eher nicht, sondern die sind ja alle sehr, sehr tolerant, sonst wären sie mit mir auch gar nicht befreundet. Man muss schon tolerant sein, wenn man mit mir befreundet sein will. Und die trotzdem bei dem Thema, weil sie eben zu wenig Ahnung haben, weil aber natürlich jeder Mensch doch recht klare Vorstellungen hat, ohne sie unbedingt benennen zu können, was mit Thema Geschlecht und Co. auf sich hat. Und deswegen war für mich der Punkt, ich weiß nicht, was passiert, lass uns ein bisschen was vorbereiten und versuchen, das wirklich als Angebot an die Menschen zu bringen, die halt kommen. Und dass es jetzt so eine tolle Veranstaltung war mit 20 Leuten insgesamt, das kann ich jetzt danach sagen, ja, das war ganz schön, aber denken wir an die Kollegin, die gesagt hat, ehrlich gesagt, es sind halt die falschen Leute hier. Das fand ich ganz spannend. Also auch die Idee, wie hätte man es machen müssen, dass auch das Potenzial dafür ist, dass eben viel, viel mehr Leute kommen, wie es ja bei anderen Themen jetzt hier im Netzwerktreffen auch war.
Du hast gesagt, das Publikum war anders als erwartet. Und hat sehr differenziert debattiert, das würde ich auch so sagen, so war es. Hast du über diese Frage, dass das Publikum anders als erwartet war und im Thema drin war, eine Erkenntnis mitgenommen? Also hast du was Inhaltliches mitgenommen aus dieser Veranstaltung? Also außer vielleicht die Tatsache, dass weiter diskutiert werden muss?
Also das finde ich aber wirklich das Wichtigste, dass man mit dem Thema irgendwie anders umgeht. Also ne, ich habe ja so einige Sachen angesprochen und da sind wir auch zu keinem Ergebnis gekommen. Ne? Also was machen wir mit, ich sag mal, dem armen Journalisten im Newsroom? Auf einmal kommt ein Thema, wo Trans ein Aspekt ist. Wie geht der dann damit um? Der kann sich ja nicht einlesen. Der muss innerhalb der nächsten halben Stunde einen Text raushauen. Und das sind so Sachen, wo ich sagen würde, auch wenn das jetzt nur quasi angesprochen wurde, wo man arbeiten müsste, aber da macht es natürlich keinen Sinn, mit einem Publikum zu arbeiten, was schon so tief im Thema drin ist. Ne?
Ja, danke. Sophie, du hast eine Dokumentation, eine viel beachtete Dokumentation zum Thema gemacht, wo du gesagt hast, die wesentliche Reaktion, die du bekommen hast, war eine positive.
Ich habe die Doku nicht gemacht. Ich habe die Doku betreut als Redakteurin. Die Doku ist von einem Autor bei uns gemacht worden. Weshalb ich mich so gefreut habe, dass Axel mich gefragt hat, ob ich an der Tagung teilnehmen möchte, ist halt, weil diese Doku über das Thema Trans mich dieses Jahr mit am meisten beschäftigt hat. Und zwar sowohl im Vorfeld, als auch während der Erstellung der Doku, als auch dann rund um die Veröffentlichung. Und zwar aus Gründen, die sowohl mit der Recherche zu tun haben, also die Recherche war ein großes Thema, aber die Frage, wie berichte ich über Trans, ist eben auch ein großes Thema. Also es geht nicht nur, für meine Begriffe geht es wirklich nicht nur darum, dass wir uns recherchemäßig auf eine andere Höhe begeben müssen, sondern es geht tatsächlich, ich finde auch ein sehr spannendes Feld liegt darin zu sagen, wie berichten wir denn über Trans? Was hat auch was damit zu tun, was weiß mein Publikum? Und da hat der Abend hier gezeigt, dass ich finde, wir haben hier auf dem, wie gesagt, Hauptseminarniveau, also wir haben hier auf so hohem Niveau diskutiert, dass sogar ich wieder lernend rausgehe. Also ich habe noch wieder Aspekte begriffen oder mir nochmal klar gemacht, die mir vorher in der Deutlichkeit auch noch nicht klar waren. Ne? So. Und gleichzeitig sitze ich da und denke, ja, das sind die falschen Leute und die Debatte ist nicht geführt worden. Also die Debatte, die wir brauchen in der Gesellschaft auch, dass das Konzept, die Art und Weise, wie Menschen Geschlecht empfinden, wahrnehmen, umsetzen, leben, dass das irgendwie nicht das ist, was wir sozusagen im Moment gerade erleben oder was jetzt gerade als Realität verkauft wird, das ist irgendwie für mich noch zu wenig da. Und natürlich arbeite ich als Journalistin auch daran, zu gucken, dass ich versuche, Themen anders zu übersetzen, finde ich aber bei diesem Thema extrem schwierig, weil ich das Gefühl habe, es ist ein Berichtsfeld, in dem sehr viel getriggert wird, sehr schnell. Und ja, und man es eben damit zu tun hat, also wir müssen irgendwie damit umgehen, dass die allgemeine und breite Bevölkerung, glaube ich, nicht da ist, wo wir gerne hätten, dass sie ist. Wenn wir sagen, wir wollen, stellen uns einen anderen Umgang vor mit dem Thema Trans.
Meinst du, dass wir eine Entwicklung haben, dass es weniger Akzeptanz für das Thema oder für die Anliegen von Transmenschen gibt?
Ich habe das Gefühl, dass es auch Nichtwissen gibt. Ich habe das Gefühl, dass es dass vielleicht manchmal es gibt Sichtbarkeitsfragen, also wie sichtbar ist sind Trans-Themen, wie akzeptiert sind Trans-Themen, wie alltagsnormal sind Trans-Themen. Also das hat alles was miteinander zu tun. Es ist irgendwie, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit immer noch ein Thema, was mit nicht nur mit Vorbehalten, sondern vielleicht auch mit Nichtwissen versehen ist. Also deshalb haben wir gesagt, Recherche ist so unglaublich wichtig, nicht nur für Journalisten, sondern auch für alle. Es ist halt so, dass wenn man nicht unmittelbar damit zu tun hat, weiß man, glaube ich, nicht viel, hat unter Umständen viele Vorurteile oder gar nicht unbedingt Vorurteile, die es schon so negativ belegt, sondern hat einfach so Blanks irgendwie, ne? Wo ich denke, so, es ist schon erstmal ein wichtiger Schritt, Dinge zu füllen. Also wir müssen auch Wissen herstellen irgendwie, ne?
Du bist von Quer.de kritisiert worden. Was ist da hängen geblieben bei dir von dieser Kritik?
Also hängen geblieben ist erst, was ich dachte, oha, okay, da kommt jetzt Gegenwind. Das war eine recht lange Kritik. Also hängen geblieben ist, dass ich vor allen Dingen gemerkt habe, dass eine unglaubliche Empfindlichkeit herrscht, wenn man über dieses Thema berichtet. Ich fand die Kritik, man muss da wirklich so Stück für Stück durchgehen, weil da sind sehr viele Dinge, die kritisiert werden, sehr viele, sozusagen, es geht sehr ins Detail, aber mir ist halt hängen geblieben, steht halt drüber, ist irgendwie transphobe Doku, irgendwie, da kommen irgendwie transfeindliche Aktivistinnen zu Wort und die ganze Doku trägt nicht dazu bei, den Weg für Kinder und Jugendliche da durch die Transition leichter zu machen. Und das hat mich schon getroffen, weil ich gesagt habe, also das ist jetzt irgendwie, wird es dem Film nicht gerecht, ne? Also das finde ich irgendwie, ich finde, dass dieser Film eigentlich in meiner Wahrnehmung sehr gut dazu beiträgt, Empathie zu erzeugen, dass man mit den Kindern mitfühlt, mit den Jugendlichen mitfühlt. Man hat sehr verständnisvolle Eltern. Da kommen sicherlich auch Positionen zu Wort, die kritisch sind, aber diese Positionen werden eingeordnet und nicht so stehen gelassen. Es ist halt ein Film, der aus mehreren Perspektiven irgendwie arbeitet, aber immer entlang der Geschichte hauptsächlich der Jugendlichen und Kinder, die durch die Transition eben durchgehen. Und das ist für mich, also ich habe hinterher gedacht, eigentlich ist der Film für mich dazu angehalten oder angeraten, irgendwie sozusagen auch Gräben zu schließen. Ich habe das Gefühl, das kann der. Dieser Film kann mehr Wissen herstellen und kann auch mehr Empathie oder mehr Berührung erzeugen mit, Menschen, die durch schwierige Phasen gehen in ihrem Leben, so. Das ist für mich erstmal eine Leistung. Und gerade in diesem Feld, ne, weil ich das Gefühl habe, wenn es das schafft, dass Gräben geschlossen werden oder dass man irgendwie mehr Verständnis herstellt, auch bei Menschen, die vielleicht nicht so viel Berührung mit dem Thema haben, dann hat man schon was erreicht. Das ist etwas, was mich als Journalist erstmal glücklich macht, so. Und auch als Doku-Redakteurin irgendwie glücklich macht. Und da bin ich sozusagen bei dieser Kritik hängen geblieben und dachte, okay, es ist aber auch, jetzt kommt aus dem betroffenen Feld irgendwie so eine herbe Kritik. Dann muss man sich damit auch auseinandersetzen, welche Empfindlichkeiten es da gibt und wie eben diese Zielgruppe auch darauf blickt.
Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja die Kontroverse, die sozusagen auch diese Veranstaltung mit determiniert hat. Bedarf es für das Selbstbestimmungsgesetz eines gesellschaftlichen Konsenses oder geht es, dass das Selbstbestimmungsgesetz kontrovers mit Mehrheiten durchgestimmt wird? Und wenn es eines Konsenses bedarf, wie können wir den herstellen?
Also für mich ist diese Frage deshalb so spannend, weil ich das Selbstbestimmungsgesetz überhaupt nicht in Frage stelle. Für mich persönlich jetzt erstmal, ich finde, das ist irgendwie, also, ne, ist jetzt eine persönliche Haltung, aber dass ich jetzt irgendwie sage, für mich ist das irgendwie, gehört zur gesellschaftlichen Realität, ist ja vom Bundesverfassungsgericht angeschubst worden, diese Veränderung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe alles, und so, dass ich das Gefühl habe, wir vollziehen damit etwas rechtlich, wo wir gesellschaftlich in vielen Stellen schon sind. Wenn ich mir das Selbstverständnis der ARD angucke, wenn ich mir das Selbstverständnis des WDR angucke, wenn ich mir überlege, wie wir zusammenleben, was unser Zusammenleben auch bei uns bei der Arbeit oder auch jetzt in unserem privaten Umfeld irgendwie, was wir so als Ziele, als Werte haben, dass wir, wie divers wir leben wollen und wie offen, dann ist es für mich jetzt erstmal was, wo ich sage, ich würde mir sehr wünschen, dass diese Debatte im größtmöglichen Konsens geführt wird. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass diese Debatte ist kontrovers besetzt. Wir haben Player, die irgendwie ihre eigenen Interessen da auch im Moment sehr deutlich markieren. Und deshalb muss die Debatte geführt werden. Ich glaube, dass es der Gesellschaft hilft, dass wir diese Debatte führen. Wir können die nicht überspringen. So. Und alles, was dazu beiträgt, diese Debatte irgendwie ja, auch zu führen, finde ich, ist ein wertvoller Beitrag.
Axel.
Wenn man es jetzt mal abstrakt betrachtet, dann geht es darum, menschenrechts- und verfassungswidrige Bestimmungen, die der Staat 1980 sich ausgedacht hat und 1981 in Kraft getreten sind, nämlich das Transsexuellengesetz, endlich auf eine Ebene zu bringen, dass es eben nicht mehr verfassungswidrig ist. Insofern finde ich, das Thema ist wichtig, aber es betrifft natürlich nicht viele Menschen. Deswegen halte ich es hier wirklich wichtig, dass die Politiker Eier in der Hose haben, und das haben ja alle Geschlechter, wie wir wissen, damit die einfach sagen, okay, wir können doch nicht an diesem Thema jetzt wieder ein Gesetz machen, was uns dann später wieder als verfassungswidrig vorgelegt wird. Das geht doch nicht.
Was ich nochmal mitgenommen habe heute, weil du mich das gefragt hast, auch eben, das sind schon zwei Punkte. Also das eine Mal habe ich nochmal wieder gedacht, also wenn es dann um die Feinheiten geht, die ich auch in der Diskussion mit dir auch nochmal, auch die Diskussion mit dir hat mich wieder weitergebracht, nochmal in meinem Selbstbild, in der Reflexion darüber, was ist trans und was ist nicht trans. Also ich bin halt, habe es nicht studiert, sondern ich muss mich als Journalist einarbeiten. Das heißt, ich habe schon den Anspruch, das auch in die Tiefe zu tun, aber ich kann natürlich kein Studium hinlegen innerhalb von irgendwie 4-5 Wochen. Und dann denke ich so, Recherche, gerade bei dem Thema, mit der gesellschaftlichen Aufladung umso wichtiger. Du musst sowas von sicher sein, was du tust, wenn du dazu veröffentlichst, wenn du dazu eine Redaktion hast oder so, du musst auf der Flughöhe sein. Du kannst dich dazu natürlich positionieren, ne? Aber du musst es dann wirklich reflektiert tun, du musst unbedingt drin sein im Thema. Ne? Also das kann ich wirklich nur unterstreichen. Gleichzeitig nehme ich mit, dass auch diese Frage nach, sitzt hier das richtige Publikum, eine wirklich wichtige Frage ist, weil ich habe das Gefühl, ich diskutiere das dann auf einer Augenhöhe mit Menschen, die im Hauptseminar sozusagen dieses Thema mitnehmen, und das ist aber nicht das, wo die Debatte hin muss. Ne? Die Debatte muss irgendwie anders in die Breite kommen. Und das ist schon eine Frage, die ich auch nochmal mitnehme, wo ich sage, wie gehen wir damit eigentlich weiter um journalistisch jetzt, also aus der journalistischen Perspektive. Ne?
Dann bedanke ich mich für eure Antworten.
Danke.
Das war sie, die fünfte Sendung Hauptsache nicht Anke. Wir haben am 20.11. den Tidor, am 25.11. Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen, am 1.12. den Welt-AIDS-Tag und am 17.12. Internationalen Tag gegen Gewalt an Sexarbeitenden.
Und am 21.12. ist der Welt-Orgasmus-Tag.
Und wir hören uns wieder am 30.12. mit der sechsten Sendung.
Ciao, 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 ciao.